Anstoß, der Fußball-Podcast.
Achtung, Achtung, dies ist ein Live-Podcast. Hallo, hallo, hier ist der Fernsehgarten. Hallo, Rust.
Echo, Echo, Echo. Man merkt, dass wir in den Bergen sind. Ne, Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Ah, nee, das waren ja die anderen. Wir sitzen hier mit Alfons Berg, Markus Berg und Johannes van den Berg. Und wir sind tatsächlich in den Bergen. Uns kommen ein bisschen verspätet mit dieser Anstoßfolge. Wir machen einen Wanderurlaub in den Bergen. Laut deiner hochmodernen Uhr haben wir heute 13,7 Kilometer in den Beinen. Das ist ungefähr so die Laufleistung von Timo Werner gestern, ne? Wobei der ja auch oft ins Abseits gelaufen ist, aber er hat 2 Tore geschossen. Wir werden über die deutsche Fußballnationalmannschaft reden. Wir werden über alle Themen reden, die in der vergangenen Woche zwischen der letzten und der aktuellen Anstoßfolge passiert sind. Aber wir müssen erstmal so das Setting beschreiben. Im Hintergrund zwitschern die Vögel und im Hintergrund brennt das Feuer. Du hast uns hier noch so ein kuscheliges Lagerfeuer gemacht. Wo sind wir und wer sind wir, Fabian?
Ich bin der Mann für die Emotionen. Hier ist Anstoß, hier ist euer Lieblingskult-Podcast. Ihr habt mal wieder völlig zu Recht die Play-Taste gedrückt, denn alle machen blau. Von Flensburg bis nach Oberammergau. Es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder das Ferienprogramm. Hier ist euer Lieblingspodcast. Mein Name ist Fabian Wittke. Neben mir auf einer Holzbank sitzt Michael Augustin. Er hat ein freches Feriencap auf. Auch daran kann man erkennen, nicht nur den Ferienpass in seiner Brieftasche, sondern auch das Cap auf. Man sieht ihn fröhlich grinsend. Auch er.
Weißt du, warum ich grinse? Du hast Sonnencreme im Gesicht. Fabian trägt mittlerweile keinen 3-Tage-Bart mehr, sondern einen 4,5-Tage-Bart. Und da ist Sonnencreme drin, die hat sich da verheddert. Wir mussten uns heute mehrmals eincremen. Wir sind auf mehr als 2000 Metern Höhe heute unterwegs gewesen. Wir schwitzen, wir sind ungeduscht, aber auch unzensiert. Und das ist ja das Gute, dass diese Podcast-Folge unzensiert dann, nachdem wir sie aufgenommen haben, auch veröffentlicht wird. Wir sitzen auf einer Terrasse vor einer Hütte, vor einer Holzhütte.
Ja. Wir sind in Bayern.
Wir sind in Bayern, ja. am Schliersee.
Ja.
Wo genau, verraten wir nicht.
In der Nähe von Monika Schlierhaus, die hier mal gewohnt hat. Das haben wir auch festgehalten.
Markus Wasmeier hat hier auch mal gewohnt, glaube ich.
Nathalie Geisenberger.
Nathalie Geisenberger, die Rodler.
Ja.
Der Hackelschorsch, der hämmert hier auch im Hintergrund.
Wen sagen wir nicht?
Es geht um Rodeln und um Jodeln und es geht um Fußball. Und wir sind hier in der Nähe von Bayerisch-Zell. So viel können wir, glaube ich, sagen, ne?
Ja, und es ist schön, dass ihr mal wieder auf diese Folge gewartet habt. Wir wollen natürlich in dieser Folge noch ein bisschen rekapitulieren. Was war diese Nations League jetzt eigentlich wert? Welche Erkenntnisse hat sie gebracht? Was bringt dieses 5:2? Ist jetzt endlich Urlaub? Und natürlich ganz wichtig, dass Lukas Hinterseer für Hannover 96 gegen einen Kreisligisten seine ersten Tore gemacht hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ja, ich habe ja in der vergangenen Folge gesagt, die Nationalmannschaft müsse endlich mal wieder einen großen schlagen, um auch den Anspruch zu erheben, dann im November bei der WM in Katar tatsächlich um den WM-Titel mitzuspielen. Jetzt ist das gestern passiert, 5:2 gegen Italien, das ist der Europameister. Aber ich finde, dieser Sieg muss ein bisschen relativiert werden. Italien ist laut seiner Historie und auch wegen des Erfolgs im vergangenen Jahr eine große Fußballnation. Aber die Italiener haben ihre Mannschaft wieder auf 9 Positionen verändert im Vergleich zum Spiel gegen England. Das ist ein Sammelsurium. Roberto Mancini versucht nach nicht erfolgreich bestandener WM-Qualifikation ein neues Team aufzubauen. 50 Spieler gehören mittlerweile zu seinem Kader. Das war wieder so ein Sammelsurium. Und deswegen möchte ich diesen 5:2-Sieg gerne relativieren.
Möchtest du ihn downgraden?
Ja, und möchte so ein bisschen Weißbier in den Weißwein gießen. Und auch durchaus Timo Werner, der mir heute ein bisschen zu sehr gelobt wurde, kritisieren. Also der hat ja, wenn man so die deutschen Zeitungen liest, wir sind ja auch in Deutschland, wir lesen ja auch nach wie vor deutsche Zeitungen oder deutsche Internetportale, der ist aus meiner Sicht ein bisschen zu gut weggekommen, denn er hat seine 2 Tore zu einem Zeitpunkt erzielt, als es bei Italien bereits drunter und drüber ging. Und ich finde, bei Timo Werner sieht man, dass ganz oft auch die Laufwege nicht stimmen. Der läuft nicht auf die Außenposition, um sich anzubieten, sondern in die Mitte. Und das im Zusammenspiel mit Leroy Sané, den ich auch nicht so gut fand, obwohl die ja schon länger zusammenspielen in der deutschen Nationalmannschaft. Also, was ich damit sagen will, es war nicht alles gut. Und Timo Werner war nicht so gut, wie er heute von den deutschen Journalistenkollegen, Sportjournalistenkollegen gemacht worden ist.
Wir können ja dieses Szenario, und da können wir vielleicht ja unsere Gäste, die wir heute auch noch dabei haben werden.
Wie bitte? Welche Gäste?
Giovanni Zarella und wer ist noch so im ZDF-Fernsehgarten mit dabei? Wir läuten im Hintergrund unsere Gäste mit ein. Wir möchten dazu sagen, wir haben dieses Länderspiel gesehen in einer Fünfer-Atmosphäre. Es waren lauter Kollegen. Und in diesem Fall haben wir auch keinen Innen vergessen, sondern wir haben lauter Kollegen gesehen. Wir saßen auf einer Holzbank in der Küche, der Fernseher hing unterm Dach und wir haben dieses Länderspiel gesehen. Also das war das Szenario, in dem wir das verfolgt haben. Und ich möchte dazu noch sagen, dass Jochen Breyer, finde ich, etwas ganz Treffendes gestern im Interview mit Hansi Flick gesagt hat, dieses Wiederaufbauprogramm. Timo Werner hat ansatzweise geklappt, aber es war auch wirklich ein Wiederaufbauprogramm und das hast du vor allen Dingen auch über weite Strecken in diesem Spiel gesehen. Timo Werner wirkte wie ein Fremdkörper, wie übrigens auch in meinen Augen Leroy Sané, der auch ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht hat. Und ein Zitat ist mir auch noch im Kopf hängen geblieben und das kam von dir. Du hast gesagt, du glaubst, und da möchte ich dich jetzt mal so ein bisschen drauf festnageln, an diesem 15. Juni 2022, dass Deutschland bei der Fußball-WM in Katar keine große Rolle spielen wird.
Ja, nach den jüngsten Turniererfolgen, WM aus 2018, Achtelfinale aus bei der EM im vergangenen Jahr. Und wenn wir das Ergebnis, das 5:2 gegen Italien gestern ausklammern, auch bei den Ergebnissen gegen die vermeintlich Großen, nur unentschieden gegen England, gegen die Niederlande und beim Hinspiel gegen eine ebenfalls wild zusammengewürfelte italienische Mannschaft, das Selbstverständnis dann bei der WM um den Titel mitzuspielen, das hat, finde ich, diese Mannschaft auch nicht mit Ergebnissen unterfüttert. Gestern ja, aber dann war es ein Ja-Aber, weil die Italiener eben momentan in einer Aufbauphase sind. Aber um jetzt auch die deutsche Nationalmannschaft ein bisschen in den Schutz zu nehmen, bei den anderen läuft es ja auch nicht so gut. England verliert 0:4 gegen Ungarn, die höchste Niederlage zu Hause in England seit 90 Jahren. Gareth Southgate, der bei den letzten Turnieren ja wirklich großartige Erfolge hatte, auch wenn es nicht zum größtmöglichen Erfolg gereicht hat, also nur EM-Zweiter und eben nur WM-Vierter, der wird verspottet von der Yellow Press in England und auch die Franzosen haben 0:1 gegen Kroatien verloren. Also die Deutschen sind mit ihrer Ergebniskrise, gestern war es ja ein hoher Sieg, aber vorher war es eine Ergebniskrise, in bester Gesellschaft momentan.
Ich sehe es noch nicht ganz so dramatisch. Ich denke auch, dass es noch ein bisschen Zeit sein wird. Und zwar, das habe ich ja in den vergangenen Folgen auch immer mal wieder angedeutet, ich glaube, dass diese Form noch kommen wird. Und zwar dann, wenn die Spiele auch in ihrer Form sein werden. Das heißt also im September, dann gibt es ja, das habe ich gestern auch nochmal dazu gelernt, dieses letzte Länderspiel, bei dem der Gegner noch nicht feststeht, in Dubai, der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und ich glaube, wenn sie dann so richtig in Form sind, möglicherweise auch noch mit 2-3 Optionen mehr, dann male ich nicht ganz so schwarz, ob sie jetzt um den Titel mitspielen werden, das wissen wir alle nicht. Aber Stichwort 0:4, aktuell noch 0:Bier, denn wir haben noch nicht angestoßen und unsere Gäste auch noch nicht eingeladen, die sitzen hier schon mit am Tisch. Das Geläute im Hintergrund war schon da jetzt.
Das war nicht die Bahn, das war nicht der Schaffner. Wir haben ja aus Kostengründen ein Hotel, das sich unmittelbar neben einer Bahnstrecke befindet, gebucht. Nein, kein Hotel, sondern eine urtypisch bayerische Holzhütte. Nein, das war die Glocke, die an unserer Tür hängt. Magst du sie nochmal läuten, damit wir jetzt ja, komm, auch hier so einen Bruch einläuten? Ja. Steh doch mal auf.
Felix Bruch. Hier, zack.
Geil. Normalerweise kommt immer der Milchmann. Aber jetzt kommen zwei Kollegen hier, die die ganze Zeit am Tisch sitzen. Also sie kommen nicht, sie waren die ganze Zeit schon dabei. Wir stellen sie vor. Du stellst den Mann an deiner Seite vor.
Ja, ich möchte ihn vorstellen und kann sagen, also er persönlich nicht, aber er war dabei, in dem Geschichtsträchtiges in der abgelaufenen Saison passiert ist vom Hessischen Rundfunk. Er hat von Anfang bis Ende die Europapokalhelden begleiten dürfen. Als Sportreporter ist unter anderem auch Nationalmannschaftsreporter für und bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich freue mich sehr, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, und das ist wahrscheinlich das, was ihn am meisten schmückt, er ist ein sehr guter Freund von mir, Philipp Hofmeister.
Ich freue mich sehr, dein Freund zu sein. Servus.
Und der andere Kollege, der hier ein ganz tolles Lagerfeuer gemacht hat, damit wir hier bei Tageslicht schon eine Lagerfeueratmosphäre haben. Er arbeitet für den SWR und berichtet für die ARD über den SC Freiburg, die TSG Hoffenheim, Mainz 05, den VfB Stuttgart. Lauter Vereine, die uns eigentlich nicht interessieren, aber er ist trotzdem dabei. Florian Winkler, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank und vor allem, dass ich nochmal eingeladen werde. Vor 3 Jahren war die letzte Folge und da durfte ich schon ein Gastspiel geben. Also wie du sagst, trotz unbedeutender Vereine nochmal in diesen ehrenwerten Podcast eingeladen zu werden. Ganz, also wirklich Chapeau, vielen Dank.
Wir können sagen, wir sind natürlich, das liegt natürlich auch ein Stück weit an euch, weil ihr uns noch nicht in die ganz große, sondern nur in die ganz kleine Welt rausgetragen habt. Wir haben nur 2 Mikrofone, das heißt, wir werden hin und wieder mal rüberreichen. Es wird hier und da mal ein bisschen ruckeln, aber inhaltlich werden wir wie gewohnt in kompletter Stärke und Manneskraft auftreten.
Wollen wir noch ein bisschen über die Nationalmannschaft reden? Phil, du warst ja mit mir auch beim letzten Länderspiel, also jetzt nicht gegen Italien, in Mönchengladbach dabei, aber wir haben in Budapest ein 1:1 gegen die Ungarn gesehen und verfolgst die Nationalmannschaft schon sehr lange. Wie würdest du den aktuellen Leistungsstand beurteilen?
Würde ich eigentlich nur sehr ungern beurteilen. Zunächst auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, in diesem Podcast zu Gast sein zu dürfen, der, wie ich finde, die schönsten Titel aller Sportpodcasts überhaupt in dieser Republik hat. Also allein die Titelzeile jede Woche zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen da draußen
und die schönsten
ganz
Hosts.
Genauso. Ganz genauso.
Und die schönsten Hosts, an die Hosts hat er gesagt. Ja, großartige Verpackung, wenig ja. Inhalt, das ist unser Problem, aber wir arbeiten noch an der Qualitätsoffensive und deswegen seid ihr heute auch hier an unserem Tisch.
Ja, nee, aber optisch, die Qualitätsoffensive ist durchaus geglückt. Also es sind wirklich zwei sehr schöne Männer für alle die euch nicht allzu häufig zu Gesicht bekommen. Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Die Nationalmannschaft. Ja, ich war am Wochenende, als wir in Ungarn waren, lieber Michael, war ich ja so ein bisschen, ich bin mit so einem fragenden Gefühl in den Flieger zurückgestiegen, weil die eben schon wieder nicht gewonnen hatten und man sich so irgendwie Gedanken gemacht hat langsam Richtung Herbst, Richtung Winter, Richtung WM. Ich glaube, wir interpretieren da, glaube ich, alle gerade ein bisschen zu viel hinein, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, die haben alle eigentlich gerade überhaupt keinen Bock auf diese Nations League. Die wollen in Urlaub, die wollen ihre Ruhe, die wollen mit Mats Hummels auf seiner Yacht vor Ibiza entlang cruisen und ein paar neue Bekanntschaften machen. All sowas wollen die machen, aber die wollen gerade nicht irgendwie noch 4 Länderspiele machen in 10 Tagen. Und du siehst es ja bei anderen Nationen, du hast gesagt, England verliert 0-4 gegen Ungarn, Portugal verliert in der Schweiz, die bis dato überhaupt nichts gerissen hatte. Es ist wahnsinnig schwer, da gerade Schlüsse draus zu ziehen. Aus dem, was wir sehen. Ich halte trotzdem inhaltlich dagegen bei dem, was du sagst und glaube, dass die deutsche Mannschaft eine gute Rolle spielen wird bei der WM, weil sie an guten Tagen in der Lage ist, gerade mit diesem Potenzial in der Offensive alle Gegner zu knacken.
Und, das Holz hat geknackt.
Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es eine spannende Phase jetzt ist, weil noch niemand die Situation kennt mit einer Winter-WM. Wie timest du das so von den ganzen Abläufen her? Und da musst du dir ein bisschen was überlegen und ich glaube trotzdem, dass die deutsche Mannschaft mit ihrem Potenzial, mit ihrer Spielfreude zumindest nicht chancenlos sein wird bei dieser WM. Momentan ist es überhaupt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist denn für dich Favorit? Boah, ey, ich tue mich da so schwer, weil die ja alle gerade ein bisschen abschiffen und am stärksten von dem, was man so mitbekommt, finde ich, sind momentan eher die Südamerikaner einzuschätzen mit Brasilien, Argentinien,
ja.
Aber es ist brutal schwer, finde ich, gerade da Schlüsse draus zu ziehen auf diese WM.
Wir müssen jetzt auch noch nicht über den kommenden Weltmeister sprechen, aber wir können ja nur über den aktuellen Leistungsstand der Nationalmannschaft so ein bisschen orakeln, philosophieren. Flo, wie siehst du es? Genau, der Mann, der die besten und schönsten Waben dieser Wandergruppe hat, das Mikrofon wandert zu ihm weiter ja, und er beantwortet jetzt bestenfalls meine Frage.
Das zweibeinige Wandermetropolitano. Ich bin absolut bei Phil. Also die Geschichte, dass du überhaupt noch nicht wirklich sagen kannst, wer steht wo und wer vor allen Dingen wirklich, wer kommt am besten mit dieser Unterbrechung im November zurecht, wenn dann dieses Turnier ansteht aus einer ja laufenden Hinrunde. Das wird sich echt zeigen und wer das so wie wegsteckt. Also unter anderem auch die Bedingungen vor Ort. Also ne, da bin ich echt mal gespannt. Das lässt sich gerade aktuell schwer sagen. Da bin ich auch der Meinung, dass man bei den Deutschen immer ein bisschen gucken muss. Habe aber auch sehr nickend bei dir zugehört in Sachen Werner und Sané. Gerade gestern, ne, viele falsche Entscheidungen, die getroffen werden und Verunsicherung auf dem Platz. Potenzial definitiv da, aber bei den beiden, wo du sagst, da weiß ich nicht, tut da mal eine Pause, würde jetzt vielleicht eine Pause ganz gut tun, dass die mal irgendwie durchpusten, schnaufen können, da funktioniert dann nicht so viel, aber so eine Standortbestimmung finde ich auch gerade echt schwer bei so einem Pflichtturnier, bei so einer Pflichtübung wie Nations League jetzt mit 4 Spielen in der kurzen Zeit. Schwierig, absolut schwierig.
Aber eine Pause ist jetzt ja da, wobei ich das echt komisch finde. Die Nationalspieler gehen jetzt in die Sommerpause und parallel dazu fangen jetzt zumindest mal die Zweitligisten wieder an mit der Saisonvorbereitung. Gefühlt ist gar keine Pause da und die Bundesligisten steigen ja auch bald wieder ein, weil da, glaube ich, am 5., 6. August dann Saisonstart ist. Fabian, ich will nicht zu viel reden. Ich überreiche dir das Mikro. Du siehst ein bisschen traurig aus. Nee, da kommt es
überhaupt
schon. Da kommt es angeflogen. Wollen wir einen Strich drunter machen?
Ich möchte noch eine These möchte ich nur aufstellen. Und zwar möchte ich folgende These aufstellen. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft, also neben der noch nicht eingespielten Innenverteidigung, vor allen Dingen auch in der Offensive eine große eklatante Schwäche hat. Und zwar, weil du nach wie vor ganz, ganz viele offensive oder offensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler hast, aber du hast eigentlich gar keinen richtigen Stürmer mehr. Und wenn du jetzt noch wenn du jetzt noch Timo Werner als Stürmer nimmst, dann hast du einen einzigen, der in seinem Verein nicht spielt oder respektive aus der Form ist. Und von daher, ich glaube, das wird
ehrlich gesagt ein riesengroßes Problem, weil du dann immer wieder irgendwelche offensiven Mittelfeldspieler in diese Stürmerposition stecken musst, die sie eigentlich von Haus aus nicht kennen oder nicht in angewandter Praxis kennen, weil sie dann eventuell auch in ihren Verein auf der Bank sitzen.
Aber das Problem, das gibt es seit Jahren. Also der letzte wirklich erfolgreiche Stürmer war Miroslav Klose als Mittelstürmer 2014. Der war ja damals auch schon 36, als Deutschland Weltmeister wurde. Also da ist auch die Nachwuchsarbeit, die Arbeit in den Nachwuchsleistungszentrum vernachlässigt worden. Dieser Spielertyp ist gar nicht ausgebildet worden. Und wir können ja nochmal, und dann reiche ich gerne das Mikro weiter an Flo und Phil, darüber reden, über solche Ideen, und das sind ja inzwischen keine Hirngespinste mehr, sondern es gibt Leute, die behaupten, ja, warum denn nicht Simon Terodde? Der macht doch in der zweiten Liga regelmäßig seine 30 plus x Tore, ist jetzt mit Schalke in die erste Liga aufgestiegen, warum nicht der? Der würde doch in der Nationalmannschaft mit diesen guten Leuten an seiner Seite performen und wäre erfolgreicher. Wie siehst du das, Philipp?
Na, ich glaube, du hast ja gestern gesehen, dass es auch ohne einen Simon Terodde geht. Also diese Mannschaft kommt schon zu Chancen. Ja? Du musst dir nur so ein entsprechendes Konzept verpassen, und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt wahnsinnig viele spielstarke Mittelfeldspieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Ich finde aber auch zum Beispiel diese Doppel-Sechs, die sich herauskristallisiert mit vermutlich Goretzka und Kimmich, die ist mir eigentlich viel zu offensiv. Das sind beides Jungs, die nach vorne glänzen wollen, die aber nach hinten keine Drecksarbeit machen. Und ich finde, eine Mannschaft funktioniert immer dann, wenn du so ein Gleichgewicht hast. Und dieses Gleichgewicht, finde ich, existiert nicht so richtig bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und klar fehlt dir da irgendwie ein Stürmer mit dem Faktor Physis für entscheidende Momente, aber das beginnt eben schon im Mittelfeld. Wenn du da fünf Jungs hast, die alle kicken können und die alle brillieren wollen, dann hast du da schon die erste große Problemzone. Eigentlich hast du die schon hinten, weil auch in der Defensive, du siehst es mit offensiv ausgerichteten Außenverteidigern wie David Raum, der dann im Rücken immer wieder überspielt werden kann. Du siehst es mit dem Schwächen bei Verteidigen von Standardsituationen, haben wir gegen Italien auch übrigens wieder gesehen gestern. Da sind so ein paar Punkte, und die kriegt auch der Hansi, finde ich, bislang nicht so richtig in den Griff. Und solange solche Basics nicht funktionieren, finde ich, müssen wir auch nicht darüber diskutieren zwingend, ob da ein Simon Terodde vorne rein muss, weil da musst du erstmal an den anderen Baustellen arbeiten.
Wie siehst du das, Florian? Also Simon Terodde ist jetzt sozusagen der Platzhalter für die Stürmer des Nils Petersen, der Name ist auch immer mal wieder gefallen.
Ja, aber wenn du noch überlegst, dass eigentlich ja so eine Art Stürmer gar nicht mehr gewünscht war beim DFB in den letzten Jahren nach Miro Klose, als es dann hieß, wir spielen ohne klassische Neun, wir wollen diese Neun nicht, wir wollen die falsche Neun, wir wollen das aus der Offensive mit den Spielertypen, die du ja eigentlich aktuell ja hast, herausgestalten, Offensivdruck. Ich bin da bei Phil, es macht die Mischung gerade auf der Doppel-Sechs mit Offensive, Defensive, man sieht es bei Real Madrid mit dem ja doch in die Jahre gekommenen Duo Casemiro Kroos, funktioniert perfekt. Casemiro deckt hinten das ab, macht die Räume so zu, dass Kroos nach vorne gehen kann, seine Pässe spielt, jetzt mal unabhängig von Querpass, Toni etc., aber das funktioniert, diese Absicherung ist da. Und wenn du natürlich da vorne Jungs hast, die wirklich nur nach vorne orientiert sind, wird es halt hinten schwierig. Plus das, was Fabi gesagt hat, auch zu Recht, dass sich diese Abwehrreihe auch erst ein Stück weit noch finden muss, auch Potenzial hat, aber auch viel zu viele Fehler passieren. Dann auch was bei den Zuordnungen, bei Standards. Gestern gegen Italien, das hat ja mich echt geärgert. Das war ein glanzvolles 5-0 bis dato, und dann kriegst du zwei Standardtore gegen Ende des Spiels, eins in der Nachspielzeit natürlich, wo halt irgendwie auch keiner, ob das dann Tah ist oder Rüdiger oder wer auch immer, die dann einfach die Zuordnung nicht haben. Und das sollte dann einfach nicht passieren. Ich finde, es ist doch zum Glück irgendwie doch diese zwei Tore nochmal ein Hinweis, trotz aller Euphorie, die ich so nicht teile übrigens, dass du zwar 5-2 gewonnen hast gegen eine neu formierte italienische Mannschaft, aber trotzdem ja noch wirklich einige Baustellen dabei sind.
Ja, Manuel Neuer hat sich am meisten über die Gegentore geärgert und Florian Winkler am zweitmeisten, das erinnere ich sehr gut. Also gut, dass wir auf einer stabilen Holzbank gesessen haben, wie wir jetzt auch hier auf einer stabilen Holzbank sitzen. So ist das in Bayern.
Und ich würde mal vorschlagen, wir nehmen vielleicht mal folgende Frage mit in unseren Social-Media-Bereich, also bei Instagram und bei Twitter mit rein. Eher Terodde oder eher Moukoko? Vielleicht ist das die Frage der Woche, neben oder eher auswandern, eventuell dann auch die Frage. Was denkst du?
Aber jetzt musst du über Moukoko mal ein paar Sätze verlieren. Den bringst du jetzt hier mal eben so ganz nonchalant ins Spiel. Der ist U21-Nationalspieler, hat ja bei Borussia Dortmund jetzt nicht so viele Spiele gemacht, hat auch sehr lange nicht funktioniert. Ist 17, ist das der David Odonke von 2006, deiner Meinung nach? Der sollte er es werben, der als Überraschungsgast dann im WM-Kader auftaucht?
Das wäre für mich der Überraschungsgast im vorläufigen WM-Kader auf jeden Fall, und zwar einfach nur, weil man ja in der Vergangenheit immer mal mit jemandem gespielt hat, der vielleicht, mal so mitgenommen wurde, und dass er das Potenzial theoretisch hat, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Dass er jetzt so langsam wieder in Form kommt über die Tore in der U21. Zuletzt jetzt, glaube ich, 2 Tore beim 2:1-Sieg in Polen geschossen. Wieso nicht? Ja, ist auf jeden Fall der Einzige, der so dieser typische Stürmer-Typ ist.
Der auf jeden Fall unbeschwert wäre, das stimmt, ja. Wie seht ihr das, Florian?
Ich gerade hier in der Schule den Arm gehoben habe, weil ich da irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass, Vorsicht, dass mich das Feuer hier nicht anspritzt, dass Hansi Flick da keine Experimente machen wird. Der ist völlig überzeugt von dem Kern, den wir in der Nations League gesehen haben. Ich glaube nicht, ehrlich, vielleicht stehe ich da alleine mit meiner Theorie, dass es irgendeine Art David Odonko 2.0 geben wird, sondern dass er klar sagen wird, das sind meine Jungs, die will ich stärken. Und es kein Terodde, schon gar nicht Moukoko oder sonst irgendwelche Leih-Experimente oder Überraschungen geben wird.
Weil es ja noch den Florian Wirtz gibt, der möglicherweise gerade ebenso noch fit wird vor der WM, der hätte dann natürlich, wenn er wieder so in den Bereich seiner vorherigen Form kommen würde, eine Chance noch dabei zu sein.
Wirtz was mit der WM?
Das weiß ich nicht, ich bin kein Mediziner, aber wenn der fit wäre, dann Wirtz was.
Also ich würde zum Beispiel, wenn wir jetzt über Überraschungen plädieren, dann würde ich eher noch so einen Namen wie Jonathan Burkhardt zum Beispiel in den Raum werfen, der eine fantastische Saison in Mainz gespielt hat, der auch ein sehr guter Stürmer ist, der diese Räume findet, die du häufig hast bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist eine Option, die ich mir vorstellen kann. Und davon abgesehen, ich finde es immer erstaunlich, dass wir diese Stürmerdiskussion haben. Ein Kai Havertz zum Beispiel spielt genau diese Rolle beim FC Chelsea sehr häufig da vorne drin. Auch als falscher Neuner macht das sehr erfolgreich. Ich finde, das ist ein sehr kompletter Fußballer inzwischen, der auch brutal kopfballstark geworden ist. Also diese ganz große Not nach diesem Spielertypen, die hast du, finde ich, eigentlich gar nicht mehr.
Aber natürlich schaut der Deutsche auch immer mit einer großen Gier auf diese Stürmer, die international in, ich sag jetzt mal, 30 Spielen Benzema-like oder so natürlich dann ihre 32 Tore schießen. Und das ist natürlich ein Kai Havertz auch nicht, auch wenn er natürlich trotzdem, wie du schon sagst, deswegen eben auch nicht auf der richtigen, sondern auf der falschen 9 hinter den Spitzen dann entsprechend viel für das Offensivspiel macht. Aber eben so diesen Stürmer, den haben wir halt im internationalen Vergleich aktuell nicht.
Nee, hatten wir in den vergangenen Jahren auch nicht. So, lass uns mal einen Strich drunter machen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gerne. Wir haben ja so ein paar kleine Themen noch. Philipp ist hier, Philipp hat die Eintracht begleitet durch die Europa-League-Saison. Und bei Eintracht Frankfurt gibt es gerade einen, ja, wie soll man das sagen, Skandal. Martin Hinteregger, wir rechnen ja auch noch mit ihm, der ist ja... auch hier in dieser Heimat, in dieser Heimat sage ich schon, nein, in dieser Umgebung, in diesem Bergidyll fühlt er sich ja sehr wohl und er will ja auch ein kleines Bergfest in Kombination mit einem Fußballturnier durchführen und beide Mitorganisatoren sollen ja FPÖ-Parteimitglieder mitwirkend gewesen sein und ja, bring uns da mal so ein bisschen ins Licht, Martin Hinteregger und seine Nähe zur FPÖ, die er gar nicht so sieht. Ist das glaubwürdig oder will der uns alle so ein bisschen aufs Glatteis führen?
Das ist eine schwierige Geschichte. Also zunächst mal muss man wissen, der kommt aus einem Dorf Sirnitz, das hat keine 300 Einwohner. Und, also das
ist wie hier.
Wie hier. Und wenn ein Martin Hinteregger mit fast 30 dann eben da steht und am Ende des Tages ein Geschäftsmodell entwickelt für ein solches Freizeitturnier mit einem Mann, der eben diesen politischen Hintergrund hat und dann sagt, davon wusste ich nichts, dann ist das zunächst mal, finde ich, nicht glaubwürdig. Ja, Punkt. Die Frage ist halt, wie tickt dieser Martin Hinteregger? Und da muss man dann ein bisschen tiefer eintauchen, denn Martin Hinteregger ist ein... irgendwo auch zu Recht eine Kultfigur in Frankfurt, weil er sich extrem identifiziert mit diesem Verein, weil er immer alles rausgehauen hat. Aber er ist ein sehr, sehr eigener Typ. Und Martin Hinteregger ist jemand, der auf sehr viele Dinge, über die wir nachdenken, nichts gibt und auch selber vielleicht nicht so viel drüber nachdenkt. Und das meine ich gar nicht, weil er doof ist, sondern weil er nicht so tickt. Dem ist das egal. Dem ist das einfach ein Stück weit egal. Und so wie ich ihn kenne, glaube ich tatsächlich, dass der dieses Ding organisiert hat und jemanden gesucht hat, der das mit ihm macht. Und der nicht drüber nachgedacht hat, was das für ein Echo auslöst, wenn du mit so einem Typen sowas zusammen machst. Ich glaube einfach, da hat er nicht drüber nachgedacht. Nicht, weil er doof ist, sondern weil der nicht so weit denkt. Das klingt jetzt immer so blöd, aber der lebt dann im Augenblick. Der hinter diesem Typ, der lebt im Augenblick. Und der will ein Turnier organisieren und da gibt es jemanden im Dorf, der die Logistik stellen kann, der Erfahrung hat, dessen Familie dieses Schloss da gehört in diesem Ort. Und da macht man das halt zusammen. Und der denkt aber nicht drüber nach, was passiert, wenn Menschen mal hinterfragen, wer dieser Vogel eigentlich ist, mit dem er das macht. Das ist für uns oder für viele von uns vielleicht nicht nachvollziehbar, Aber so wie ich Martin Hinteregger kennengelernt habe und kenne, halte ich genau das für die plausibelste Variante. Und so wie ich ihn kenne, muss man ihm auch keine Nähe zu rechtsradikalen Positionen unterstellen. Im Gegenteil, also wirklich im Gegenteil. Das ist ein extrem weltoffener Typ, der auch sehr beliebt ist in der Mannschaft. Und ich glaube, das ist für ihn einfach sehr, sehr blöd gelaufen. Und ich glaube auch, dass er phasenweise sehr schlecht beraten ist. Ich glaube, das gehört auch dazu, in vielerlei Hinsicht schon, auch in den letzten Wochen. Der hat teilweise echt vermeidbare Interviews gegeben und sich sehr ungeschickt verhalten beim Thema Vertragsverlängerung, beim Thema, was erzähle ich über den Verein in der Öffentlichkeit. Und was ich besonders schlimm finde, ist, das Thema kam Mitte letzter Woche schon raus und der Verein hat tagelang versucht, ihn zu erreichen, um mit ihm abzusprechen, wie man darauf jetzt öffentlich reagiert. Und er war einfach nicht erreichbar. Er ging halt nicht an sein Telefon für seinen
Arbeitgeber. Aber das kann an den Bergen liegen. Wir sind ja auch alle sehr schlecht erreichbar. Da möchte ich Martin Hinteregger in Schutz nehmen. Ich habe hier gerade, ich bin im WLAN, aber wenn ich nicht im WLAN wäre, könnte mich hier niemand erreichen.
Und das ist ja
in Österreich ist das ja auch so.
Wenn du österreichischen Zeitungen zeitgleich Interviews gibst und zum ORF ins Studio fährst und da darüber erzählst, dann ist das, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack. Also es ist einfach sehr, sehr schade, weil dieser Typ alles mitbringt, um ein Publikumsliebling bei diesem Verein zu sein und sich das einfach selbst wieder einreißt mit diversen Aktionen, und das war jetzt ja nicht die erste blöde Aktion von ihm.
Punkt.
Mich interessiert in diesem Zusammenhang auch noch Folgendes. Du hast ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt, Eintracht Frankfurt in einer erfolgreichen, kann man sagen, das war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Ja, du nickst auf jeden Fall schon. Ich meine, es gab wahrscheinlich auch schon andere erfolgreiche Saisons. Wir erinnern uns an den DFB-Pokalsieg, auch noch gar nicht so lange her, gegen den FC Bayern München. Du hast aber auch ein sehr spektakuläres, ein mit Schatten begleitetes Ereignis erleben müssen. Du wurdest mit deinem Reporter-Kollegen in West Ham bei diesem Auswärtsspiel gewalttätig angegangen. Ich glaube, viele haben das vielleicht auch noch in den Medien. Ich finde, wenn wir dich jetzt hier so sitzen haben, dann denken vielleicht die anderen, Philipp Hofmeister, das war doch eigentlich der. Ist an dieser Geschichte für dich ein Haken dran oder begleitet dich das jetzt auch noch so in Zukunft für jeden weiteren Stadionbesuch?
Ne, der Haken war eigentlich in dem Moment dran, wo die Eintracht diesen Pokal geholt hat. Also das haben wir schon direkt nach dem Spiel damals bei dem Halbfinal-Hinspiel gesagt, wenn wir dafür am Ende den Pokal übertragen dürfen, dann ist das alles vergessen. Aber es war schon eine blöde Situation, weil du einfach nicht damit rechnest, dass dir sowas mal passiert. Also auf einer Pressetribüne zu sitzen, live ein Spiel zu kommentieren und dabei angegriffen zu werden, das habe ich mir bis dato nicht vorstellen können. Ja. Und es ist bei uns beiden jetzt nichts hängen geblieben in dem Sinne, und wir haben beide unseren Frieden gemacht mit dieser Saison, auch dadurch, dass wir den Pokalsieg am Ende kommentieren durften. Aber es war halt komisch, und das Blöde daran war, dass es halt von hinten passiert ist. Ich kann mit allem umgehen, was von vorne auf mich zukommt, was ich sehe, wo ich mich ein bisschen darauf einstellen kann, auch wenn es nur Sekundenbruchteile sind. Aber wenn du von hinten halt ein paar geflammt bekommst, das ist halt ziemlich ehrenlos, finde ich. Und bei mir hat das so endgültig diese Vorstellung vom tollen englischen Fußball ein bisschen kaputt gemacht. Ich war schon immer großer Fan des englischen Fußballs und mag diese Fankultur, eigentlich die Art und Weise, wie da Fußball gespielt wird. Und das ist ja alles so mit allem, was du die letzten Jahre so mitbekommst, mit diesen Ticketpreisen, mit diesen Stadionregularien da. Der eigentliche Fan ist da ja gar nicht mehr gewünscht. Da sind Kunden gewünscht, aber keine Fußballfans. Und das war so das Ultimative, was dieser Horrorvision von diesem englischen Fußball, der sich so komplett wegentfernt hat von dem, was er eigentlich ist, noch so die Krone aufgesetzt hat. Und das hat mir im Endeffekt sehr wehgetan, und uns beiden Reportern hat wehgetan, dass man einfach uns auf emotionaler Ebene dieses Spiel ein wenig geraubt hat mit dieser Attacke. Weil du sitzt ja dann nicht da und kommentierst normal weiter, sondern du sitzt halt da, guckst immer auf den Platz und hast Angst, dass von hinten irgendwie die nächste Schelle kommt. Und das ist ein sehr, sehr ungutes Gefühl.
Bei Eintracht Frankfurt habe ich noch eine Nachfrage. Geht es natürlich weiter? Okay, das hier geht jetzt für euch weiter. Du hast gesagt, du hast den Haken dran gemacht. Man hat ja so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass eine Geschichte auserzählt ist. Du hast mal in Gesprächen, wie gesagt, wir sind ja auch befreundet, erzählt, die Geschichte war eigentlich in Anführungsstrichen schon auserzählt nach diesem Barcelona-Spiel. 30.000 Eintracht-Fans, alle in weiß, das Stadion komplett okkupiert, eingenommen, die Witze wurden erzählt, das Frankfurt-Stadion in Barcelona, Las Ramblas, alle haben damit gefeiert und so weiter und so fort. Dann holst du verdammte Scheiße in Anführungsstrichen am Ende noch diesen Pokal. So, aber jetzt trotzdem geht diese Geschichte ja immer weiter, weil ihr seid jetzt im Gruppenkopf mit dabei. Ihr spielt jetzt erst einmal in Anführungsstrichen ihr, also die Frankfurter, aber ihr dürft es ja weiter auch übertragen. Das heißt, auch für euch geht diese Geschichte, diese Reportergeschichte ja weiter. Da geht es jetzt weiter mit einem Supercup. Wie ist diese Fußballsituation in Frankfurt? Ist diese Euphorie tatsächlich auch immer noch weiter größer werden, größer wachsend? Glaubst du, dass die Eintracht dem Ganzen auch noch einen draufsetzen kann? Können die mit dieser Situation jetzt was anfangen oder werden sie jetzt gerade in dieser Konstellation aus Champions League und Bundesliga jetzt sozusagen dann auch einbrechen?
Im Erfolg machst du ja die meisten Fehler, ne? Das wissen wir alle. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt, dass du diese Mannschaft schon in den nächsten Jahren durch diese einmalige Gelegenheit hast du die Chance, diese Mannschaft auch auf ein nächstes Level noch zu heben. Aber du darfst halt nicht überpacen. Du darfst jetzt nicht anfangen, den Superstar einzukaufen, der statt 3,5 Millionen halt auf einmal 7,5 Millionen verdient. Und damit geht dieses ganze Mannschaftsgefüge dahin. Und von diesem Teamspirit lebt Eintracht Frankfurt ja eigentlich auch. Und trotzdem ist es für die Fans halt eine wahnsinnig tolle emotionale Reise, die jetzt so gekrönt wird. Wenn du überlegst, vor 6 Jahren hatten wir Relegationsrückspiel beim 1. FC Nürnberg und die Eintracht ist mit Ach und Krach in der Bundesliga geblieben. Und wenn die damals runtergegangen, das wäre heute eher 1860 München und nicht Eintracht Frankfurt. Ja. Und genauso ist die Situation halt auch jetzt, auch mit diesem Finale, das im Elfmeterschießen entschieden wurde. Wenn du das verlierst und in der Liga Elfter bist, bricht da im Sommer alles weg, was an Qualität da ist. Auch Corona geschuldet. Und jetzt hast du wirklich die Chance, du hast eine vom Fußballgott ein Stück weit gegebene Chance, diesen Verein wirklich auch wieder ganz anders aufzustellen, als du es vor einem Jahr noch gedacht hättest. Und da musst du jetzt aber schlau sein. Und ich glaube aber, dass die handelnden Personen schlau genug sind und dass sie hoffentlich jetzt auch diese emotionale Welle so ein Stück weit mitreiten können. Und für die Fans ist das, ich kenne so viele, die gesagt haben, ey, einmal diese Hymne in diesem Stadion hören, das ist ein Lebenstraum für uns. Ja? Und das geht jetzt in Erfüllung. Und wie du schon sagst, Gruppenkopf, mit ein bisschen Glück hast du eine Gruppe, wo du vielleicht Zweiter werden kannst, im Worst Case Dritter. Ja? Und dann gehst du ja trotzdem im nächsten Jahr weiter in der Euroleague. Und das wird für uns alle ein Mega-Erlebnis. Und im Prinzip hoffen in Frankfurt nur alle, dass das jetzt auch so bleibt, dass Menschen weiterhin in Stadien gehen dürfen. Weil, das haben wir auch alle gesagt, jetzt was für ein Segen, dass diese Corona-Zeit jetzt gerade so zu Ende ging, als die Eintracht in der Euroleague jetzt da den großen Turbo zündete in dieser K.O.-Runde. Sonst wäre das alles für die Füße gewesen. Das wäre nicht halb so schön gewesen mit leeren Stadien. Ja. Und da kannst du eigentlich nur hoffen, dass das jetzt ansatzweise so weitergeht und dass die halt, wie gesagt, nicht overpacen, sondern dass die jetzt schlau sind, dass die 3-4 schlaue Transfers tätigen mit Spielern, die du jetzt bekommen kannst, die du sonst nicht bekommen hättest, aber die halt in dieses Gesamtkonstrukt, in diese Emotionalität, in diese Wucht, die dieser Verein entfacht, dass die da auch reinpassen.
Ich möchte mal jetzt Florian, den Mr. Firestarter, wieder mit einbeziehen. Wir sind ja auch der Podcast der Haushaltstipps. Also du hast es jetzt tatsächlich geschafft, das Feuer so zu zünden, dass es auch
schön, dass ich zu den Randthemen was sagen darf.
Dauerhaft brennt. Und du bist der Mann, der in unserer kleinen Berg-WG hier morgens ein fantastisches Frühstück zaubert. Wie heißt das und wie ist das Rezept? Wir möchten auch Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die vielleicht nicht so großes Interesse an Eintracht Frankfurt haben und an Fußball überhaupt. Also sag doch mal, wie das mit dem Feuer funktioniert hat und wie das mit dem Frühstück funktioniert.
Schön, dass ich... Ja, darauf wirst du auch reduziert, ne?
Ich wollte gerade sagen, zu den Randthemen irgendwie mich äußern. Fußball ist nicht so seins, aber...
Für mich bist du mehr als eine Randfigur.
Herrlich. Nee, Feuer ging einfach mal um die richtigen, sagen wir mal, Brennpunkte da irgendwie zu entfachen. Fabi hatte sich in den letzten 2 Tagen da mal öfter versucht.
Das ist
hier
quasi ein ARD-Brennpunkt.
Das ist wirklich ein ARD-Brennpunkt. Nur im Free-TV, also im frei empfangbaren Podcast-Szenario, genau. Gerade eben, aber eine Sache möchte ich noch ergänzen, weil ich das in Annäherung, jetzt wenn ich das darf ich auch fußballerisch was sagen? Oder alle Anstoßfans müssen eigentlich wissen, ich sitze Fabian Wittke gegenüber, der eine Kriegsbemalung mit Sonnencreme im Gesicht hat, der aussieht wie so ein Maori-Kämpfer.
Oh, das hilft,
ist echt,
ne?
Überherrlich. Es hilft.
Den größten Sonnenbrand habe ich.
Es schützt ihn und alle, genau. Kollege Augustin hat echt einen roten Stiernacken. Das Frühstück morgens, ja, das zaubert ein Lächeln bei diesen drei Herren immer aufs Gesicht. Ein Overnight Oat aus Mandeln.
Was essen wir da eigentlich?
Genau, aus Mandeldrink und Haferflocken garniert mit ein wenig Obst.
das, was im Kühlschrank so ist, das, was er hergibt, das ist auf dieser sonnengefluteten Terrasse morgens, auf dieser Holzbank und diesen beiden Holzstühlen immer ein absolutes Event. Morgens um 9 am Schliersee oder hier in dieser Region mit Blick auf die Berge, das ist immer sehr, sehr schön. Es ist keine große Kunst, wie gesagt, ein bisschen, wer mag Milch oder Hafermilch oder Mandeldrink, immer schön einweichen in ein paar Haferflocken oder Dinkelflocken, wer das mag, ab in den Kühlschrank damit, das nur als kleiner Tipp für alle Hausfrauen wie mich. Und dann...
Das
und dann ab in den Kühlschrank über Nacht mindestens 9 Stunden und dann schön mit Obst garnieren, noch ein bisschen Crunch dazu, wer es mag und wie er es mag, eh wurscht. Und dann ist das lecker.
Ja, das Schöne ist, wenn ich Fabian abends ins Bett bringe, dann steht der noch am Herd und macht dieses tolle Frühstück. So ist er, Florian.
So ist er und trotzdem muss man dazu noch sagen, das wäre jetzt wiederum die fußballerische Frage an dich gewesen, hat er ja auch eine Menge Ahnung von Fußball, weil er vor allen Dingen ja auch sehr, sehr viele Vereine aus dem Südwestbereich Deutschlands begleiten darf und begleiten kann. Was würdest du sagen, was war mit mehr Emotionen verbunden? Die Rettung des VfB Stuttgart mit dieser unfassbaren Wucht, ja, wo manche davon gesprochen haben, die Wucht war größer als nach dem Abpfiff, als der VfB Stuttgart unter Felix Magath Meister wurde.
Unter Armin Fee.
Armin Fee, müssen wir rausschneiden.
Ne? Okay, nee, können wir drin lassen. Unter Armin Fee war das, mit Philipp Lahm, oder? War das nicht mit Philipp Lahm und Görlitz zusammen?
2-7.
Mario Gomez,
Sami Khedira.
Nee, Lahm war da.
Hitzelsberger als Kapitän höre ich gerade. Ja. Genau, auf jeden Fall unter Armin Fee hast du völlig recht. Also die Wucht war größer beim Klassenerhalt. Oder war die Wucht größer, dass der SC Freiburg Vize-Pokalsieger wurde und diese unfassbar erfolgreiche Saison gespielt hat?
Also in Sachen Wucht würde ich sagen, weil sie es wirklich unfassbar angestaut hat, würde ich sagen VfB Stuttgart. Definitiv, das war eine, allein diese Erlösung in dieser Arena, wir über den letzten Wochen immer noch dieser ganz, ganz dünne Hoffnungsschimmer, der da war. Ich war leider nicht beim Spiel gegen den FC, aber war Wochen davor bei einem Heimspiel gegen den VfL Bochum und da hast du schon gemerkt, wie sich das alles entladen hat, als die Hoffnung wieder da war nach der Führung. Am Ende ging das ja nur 1-1 aus, aber was 60.000 Vollverrückte, vor allem diese Cannstatter Kurve dann entfacht und das Thema oder das Schlagwort Wucht oder die Beschreibung trifft es da wirklich, das trägt es dann auch und das hat auch wirklich dazu beigetragen, dass der VfB nochmal an diesem letzten Spieltag in dieser wahnsinnig dramatischen Schlussphase das doch noch irgendwie umbiegen konnte gegen den FC und dann wirklich die Klasse da sich gesichert hat auf direktem Wege. Das war Wochen davor überhaupt nicht mehr denkbar. Da hat man so vieles hinterfragt. Es war wieder so diese typische Stuttgarter Unruhe im Umfeld und das dann dementsprechend hat sich da einfach unglaublich viel unterm Druckventil gestaut. Dann ist das explodiert. In Freiburg war das eigentlich schon wie mit so einer Breisgauer Leichtigkeit über die ganze Saison, weil man so glücklich war, wie diese Mannschaft Fußball spielt, wie diese Mannschaft da oben mitspielt, glaube ich, ohne diese ganz höheren Gedanken nach dem Motto, das, klar könnte das Champions League werden können, war es am Ende nicht, aber egal, man war so beseelt einfach, wie stabil und gut performt und weil wir es vorhin hatten, mit nächstem Level, dieses nächste Level diese Mannschaft erreicht, mit ihrer Qualität, die sie unbestritten hat und das auch dann zeigen konnte. Das reicht dann eben nicht für die Top 4, das hätte ein bisschen mehr Fügung dabei sein müssen, gerade in den entscheidenden Spielen gegen Bayer Leverkusen beispielsweise, wo es so ein bisschen spitz auf Knopf dann ging, nach dem Motto, die musst du dann auch schlagen. Und das haben sie aber dann trotzdem über die Saison gut gezeigt, hatten sich dieses mit diesem Finale belohnt. Und du hast auch im DFB-Pokal, hast aber auch gemerkt, wie viel Sympathien dieser Club deutschlandweit dadurch erzeugt hat. Gerade in diesem ja sehr speziellen Finale gegen RB Leipzig, wo man ganz klar gemerkt hat, dass 90% der deutschen Fußballfans,
99%
sagt RB, Fangirl Michael Augustin, dann für den SC Freiburg waren, auch wenn die dann verloren haben. Wenn man danach erlebt hat, wie die empfangen wurden in Freiburg mit diesem, wie Christian Streich und die Fans, das war alles so wahnsinnig berührend, das war so emotional und das meine ich wirklich nicht mit so einer triefigen Traurigkeit oder Angefasstheit, sondern das war pures Glück, das war Freude, das war Dankbarkeit, das war Vorfreude schon wieder auf die neue Saison und unabhängig davon, dass man weder einen Pokal mitgebracht hat, noch dass man jetzt irgendwie sagte, oh, wir sind in die Champions League oder sonst irgendwelche, nennen wir es mal Highlights damit geliefert hat, sondern einfach sagt, ey, wir haben eine geile Saison gespielt, wir haben wirklich gezeigt, was wir drauf haben und wir hatten dieses Endspiel als Goodie und haben dann eben nicht den Pokal, egal, aber wir haben einfach geil, dieses Zusammenspiel zwischen diesen vielen, vielen Fans bei diesem Willkommensfest der Mannschaft, als sie zurückgereist ist aus Berlin und dem Team und Christian Streit, das war wirklich sehr viel Wucht und dann möchte man, Stichwort Wucht oder Emotionalität auch den ersten FC Kaiserslautern nicht rauslassen. Also was da abging beim Aufstieg in die zweite Liga, und das vergleiche ich immer so ein bisschen mit Eintracht Frankfurt. Als der FCK, ja, Phil macht Grimassen und kann es nicht fassen, aber da bin ich überzeugt, dass das würde beim FCK genauso so eine Wucht und so ein Staunen in vielen Bereichen bei den deutschen Fußballfans, und man kennt es ja auch einfach, was dieser Club, der jetzt 4 Jahre in der dritten Liga vor sich hingedümpelt ist, dann immer wieder in so Phasen, in so speziellen Momenten mit knapp 50.000 im Stadion entfachen kann bei diesem Aufstieg, was das auch für eine Erlösung war und auch, ne, im Rückspiel gerade so, dann verdient aber gegen Dynamo Dresden. Das war schon echt eine Ansage. Ich weiß, wir behandeln hier nicht unterklassigen Fußball zwingend.
Doch, auch.
Aber ich finde,
wir reden auch über den HSV und über Holstein Kiel, ne,
das
und
ist ja
St.
auch
Pauli.
Einer der kommenden Gegner vom FCK. Also was in Kaiserslautern los war, als die diese Aufstiegsfeier, also mit der Rückkehr aus Dresden, das kann nicht jeder von sich behaupten, dass da zig Zehntausende auf diesem Stiftsplatz stehen und diese Mannschaft feiern, Mark Forster noch als Fan vorbeikommen, mal eben noch ein kleines Konzert spielt und die da 3 Tage durchgefeiert haben, weil diese Identifikation so enorm ist in der Pfalz mit diesem Club und der einfach, ja, auch aus meiner Sicht da eins höher gehört. Und da merkst du dann auch, Stichwort, immer wieder schön Wucht, das ist, da können sich Mannschaften und Vereine wie Hoffenheim oder auch die TSG aus, Hoffenheim oder auch Mainz 05, nur staunend umschauen, was auch ein unterklassiger Verein entwickeln kann und was der für eine Power haben kann.
Ja, bitte.
Beim FCK fällt mir gerade ein, also Matteo Raab ist ja jetzt vom FCK zum HSV gewechselt. Möglicherweise wird er irgendwann die Nummer 1. Ich möchte euch fragen, wie heißt denn das Spiel, wenn man mit dem gegen den HSV spielt und Raab im Tor steht? Wisst ihr, wie das Spiel heißt?
Schlag den Raab.
Schlag den Raab, richtig. Du hast das richtig erraten.
Das ist der Hintergrund, wenn man seit 80 Jahren mit Michael Augustin zusammen diesen
Ganz
Podcast
die
machen muss.
Warte
mal. Das war die Witzeglocke. 1-0 für Michael Augustin. Ich habe noch eine Nachfrage, und zwar hast du ja, wir haben ja das große Pech im Norden, dass wir auch weiterhin bei, okay, jetzt haben wir 2 Nordvereine im Norden, über die wir berichten dürfen, aber halt auch nicht bei 3 sind. Du hast ja ein ganzes, wie sagt man so schön in älterer Sprache, ein Sammelsurium. Du bist ja nicht nur hin und wieder auch bei in Sinsheim und in, naja, in Kaiserslautern, zukünftig auch noch beim SC Freiburg, VfB Stuttgart, haben wir alle drüber gesprochen, aber eben auch in Mainz. Und da bist du auch beheimatet. Das heißt, du kennst dich auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen dichter, ein bisschen enger bei den Mainzern aus. In der vergangenen Saison, da haben wir alle gesagt, so eigentlich müsste man doch sagen, der Bo Svensson ist doch eigentlich der Trainer des Jahres, weil was der noch aus dieser Mannschaft rausgeholt hat und am Ende. Und wir haben die sich alle doch mal aufgebäumt und sind zusammengerückt und in schlechten Zeiten. Und dann haben sie dann nochmal diese Rückrunde gespielt. Ist diese Saison aus Mainzer Sicht dann nicht auch eigentlich jetzt ein bisschen enttäuschend, und da sind sie wieder bei normal Null angekommen?
Ja, normal Null. Ich glaube, jetzt wenn du die Verlauf eurer Podcast-Hörer, wird jetzt das Thema Mainz mal kurz einen Einbruch geben.
Das ist aber immer so, wir zeigen es schon lange auf, das geht am Ende immer runter. Aber gleich kommt noch die Kultrubrik, und da habe ich mir was ganz Tolles einfallen lassen, so als kleinen Teaser. Die Kultrubrik kommt noch, bleibt dran, die Kultrubrik, aber jetzt kommt erstmal Mainz 05.
Mainz 05, nee, würde ich nicht sagen. Also sie haben natürlich echt eine schwere Phase gehabt, einen super Saisonstart auf jeden Fall. Das ging so 1-1 nach dieser grandiosen Rückrunde mit Klassenerhalt, den keiner mehr für möglich gehalten hatte, dann über in diese wirklich bockstarke Hinrunde, wo wir dachten, okay, da schleicht sich mal wieder Mainz ran in Richtung internationale Plätze. Und dann gab es ja diese Delle irgendwie mit zig Auswärts, also Auswärts hat sich eh schwer getan, und dann irgendwie 5, 6 Spiele irgendwie gar nicht gewonnen, beziehungsweise auch 5 verloren von. Und dann gab es ja schon die ersten Stimmen, ah nee, und das ist alles scheiße wieder in Mainz und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auf der anderen Seite wirklich Bo Svensson, der als Trainer der Richtige, der sowohl wenn die wirklich gut performen, nicht ins Schwärmen gerät, genauso aber nicht so wirklich mit so einer skandinavischen Gelassenheit und so Wikingerruhe, und dann auch dann nicht sagt, ja, wenn wir unterperformen oder wenn wir gerade eine schlechte Phase haben, ist es alles schlecht und nicht gut. Im Grunde kann man der Saison sagen, einen Haken, und trotzdem auch hast du dich stabilisiert, hast es mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun, und das ist ja irgendwie das, wo du dich dran messen musst momentan als Mainz 05. Du bist quasi, warst quasi so gut wie weg, hast die Liga gehalten und spielst danach eine Saison, wo du mit diesen ganzen Mannschaften da unten eigentlich nichts zu tun hattest. Und klar kann man immer sagen, ja, aber du hast doch mal immer ans internationale Geschäft angeklopft. Du siehst doch an Eintracht Frankfurt, wie schwierig das ja auch ist und wie die durcheinander gewürfelt das am Ende noch wurde. Von daher würde ich das überhaupt nicht sagen und bin da komplett bei Bo Svensson oder auch bei Christian Heidel oder bei Martin Schmidt, die sagen, völlig in Ordnung. Wir gehen das Step by Step an. Wir haben Spielertypen rausgebracht. Fernie Trecker lang, ne? Hört man.
Ja, und was für ein großer Zug, ne?
Das meine ist ja Güte. Wahnsinn.
500.
Aber das ist auch Land, ne? Das ist man, das riecht man, das hört man, das sieht man, das schmeckt man. Jetzt schweiche ich ab. Aber dass man einfach sagt, du hast Anton Stach, wir haben Jonathan Burkhardt vorhin schon gehört, wir haben selbst mit seinem Sturmkollegen Karim Onisivo, der so aufs nächste Level, der ja auch jahrelang als der Stolperstürmer da verschrien war, du hast eine gute Abwehr da hinten, hast einen richtig guten Keeper, also da hast du wirklich Jungs drin, die auch so spielerisch und auch fußballerisch so das nächste Level, die haben sich jetzt ein Stück weit auch verstärkt. Ich bin mal gespannt, also nur alles mit Ruhe, man neigt in Mainz, zumindest rund um die in der Fanszene gern dazu, dann so leicht kribbelig zu werden, sagen, ja, da musst du doch aber mal mindestens die Conference League rausspringen. Puh, ganz ehrlich, das bringt Mainz 05 auch nicht weiter. Also von daher, summa summarum, alles in Ordnung.
Wir haben ja die Kultrubrik, die kennt ihr beide sicherlich auch, aber ich erkläre sie gerne nochmal. Sie ist heute anders, weil wir haben ja unser komplettes Setting nicht dabei. Wir brauchen nochmal jemanden, der aufsteht und an die Glocke geht und eine Runde bimmelt.
Warte.
Jetzt beginnt die Kultrubrik, der eine überrascht den anderen. Fabian hat sich was ausgedacht, wovon ich nichts weiß und umgekehrt. Und ich habe mir jetzt was ausgedacht, was uns alle betrifft. Wo wir alle, ich habe ein kleines Spielchen mit euch. Setz dich mal hin, Phil steht schon. Ja, die Beine sind schwer. Auch Phil war heute 13,7 Kilometer in den Bergen unterwegs, hat 3600 Kalorien verbrannt und schon 4200 wieder zu sich genommen. Die Kultrubrik. Also, wir sind in den Bergen. Ich finde, wir sagen jetzt jeder ein Fußballer mit Bergbezug. Das Mikro geht reihum. Mal gucken wir, wie lange wir kommen. Ich fange mal an mit, ein Fußballer oder ein Fußballfunktionär oder ein Fußballschiedsrichter, wisst ihr, der irgendwie was mit Bergen zu tun hat, in seinem Nachnamen. Ich sage jetzt einfach mal Dennis Bergkamp, gib das Mikrofon weiter an Fabian und dann immer reihum und mal gucken, wer am Ende nicht mehr weiter weiß. Dennis Bergkamp ist mein erster Name.
Mount Mason.
Nee, Mason Mount heißt der.
Für mich, aber wenn man ihn mit dem Pass hinten sieht, dann ist er Mount Mason.
Ich habe den Mann, der selbst die Titanic gerettet hatte, Jörg Berger.
Dann nehme ich Steven Bergwein.
Johannes Vandenberg.
Markus Berg.
Alfons. Alfons Berg aus Konz. Der berühmte Schiedsrichter. In Frankfurt mag man ihn nicht.
Da gehen sie schon aus. Muss es Berg drin haben oder irgendwie nee. Bergbezug?
Kann auch Mount Mason sein.
Vandenberg.
Nee, den habe ich schon gehabt.
Hast du den
gehabt? Den habe ich schon gehabt.
Bergkamp?
Dennis Bergkamp habe ich auch schon gehabt.
Phil hat noch einen.
Berki Vogts.
Patrick Berger.
Patrick Berger.
Patrick Berger. Patrick Berger?
Ja. Warum ja. Guckst du da so völlig verwirrt und irritiert?
Gab es nicht auch noch einen Bergwein?
Ja, Steven Bergwein.
Hast du den schon gesagt?
Ja, den hatte ich schon.
Ah, den hattest du schon. Ach, guck mal hier, so gut passen wir auf.
Ich nominiere alle, die bei Atalanta Bergamo spielen.
Und ich nehme die Bolton Wanderers. Hast du noch einen, Florian? Ist gar nicht so einfach, ne? Aber
Wanderlei Luxemburgo?
Ja. Oder ich habe hier Maximilian Thalhammer. Ihr könnt uns auch gerne noch weitere Fußballer schreiben.
André Schuberg.
André Schuberg, genau. Ja, Schuberg, genau. Auch gut.
Kevin Großkreuz, Gipfel, Kreuz.
Ja.
Für okay. Alle Globetrotter Marcel Hornschuh.
Ja, auch gut, auch gut, auch gut. Marcel Hornschuh, ja. Ja, aber vielleicht habt ihr da draußen noch Ideen, dann schickt sie an anstoß-podcast bei Twitter oder Instagram. Und hast du auch noch was für die Kultrubrik?
Ich habe für dich vorbereitet, dass wir jetzt alle gleich noch duschen werden und dann heute in ein Lokal
zusammen?
unserer Wahl gehen werden, wo es dann vielleicht wieder was Zünftiges gibt. Und ich habe vorbereitet, dass ich auch in der kommenden Saison mit dir wieder gemeinsam diesen Podcast machen möchte. Und ich mich an dieser Stelle bedanken möchte, dass sowohl vom SWR Flo Winkler dabei war, als auch Philipp Hofmeister vom HR, als auch vom Norddeutschen Rundfunk Michael Augustin.
Ganz, ganz schön. Jetzt gehen wir ins Hofmeister Brauhaus. Wiederhören.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.